Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge von Mindmaps. Wir sind immer noch am Thema künstliche Intelligenz dran. Peter, in der letzten Folge haben wir mal das Thema eingekreist. Wir haben über die Funktionsweise künstlicher Intelligenz gesprochen, über Chancen und Gefahren, über Anwendungen künstlicher Intelligenz, auch schon über ethische Herausforderungen, die sich ergeben, und haben da schon angekündigt, dass wir noch mal einzoomen möchten auf spezifisch auch philosophische Fragen, die sich aufgrund der künstlichen Intelligenz ergeben oder auf die uns die Realität künstlicher Intelligenz und dieser Aufschwung dieser Technologien stößt. Und da wollen wir jetzt heute mal tiefer reingraben. Und ich würde gern einsteigen mit einem Zitat, auf das du dann reagieren kannst. Und Ulrich Hemel, ein Professor der katholischen Theologie, er hat in einem Online-Aufsatz hat er nachgedacht über die Frage, wie die künstliche Intelligenz auch den Menschen selber verändert. Und er schreibt Folgendes: Über technische und politische Fragen hinaus wird ein entscheidender Punkt häufig unterschätzt. Dabei geht es um die Auswirkungen einer neuen Technologie auf das menschliche Selbstbild. Die Frage einer selbstreflexiven Vorstellung des Menschen von sich selbst in Reaktion auf technische Entwicklungen ist bislang ein blinder Fleck der Philosophie. Es behauptet er zumindest, und er kommt dann interessanterweise auf diese Vorstellung der Gottebenbildlichkeit zu sprechen und sagt, die Gottebenbildlichkeit aus Genesis 1 wurde lange als menschliche Vernunftfähigkeit wahrgenommen. Nicht zuletzt Entwicklungen der KI zeigen nun auf, dass ein solches Menschenbild an Grenzen stößt. Wäre Vernunft wirklich die hervorstechende Eigenschaft des Menschen, dann verliert der Mensch im Kosmos genau dann seine privilegierte Bedeutung, wenn höhere Formen der Vernunft auftreten. Und das sieht er jetzt eben mit dem Aufkommen künstlicher Intelligenz spätestens damit gegeben. Menschen erfahren, dass Computer kognitive Aufgaben besser, ermüdungsfreier und weniger fehleranfällig erledigen können als sie selbst. Sie erfahren sich insoweit als unterlegen. Dies lässt sich als Kränkung beschreiben, als Herausforderung an das eigene Selbstbild. Umgekehrt sind Kränkungen auch Lernchancen für umfassendes Identitätslernen, nach dem Motto, wenn ich also gar nicht so bin, wie ich dachte, wer bin ich dann? Das hat mir gefallen, einfach so dieser, ich nehme das jetzt mal als Anstoß, so dieser Gedanke, die künstliche Intelligenz, gerade indem sie eigentlich in die Sphären dessen hineindrängt, die man für den Menschen reklamiert hat und die man für spezifisch, typisch menschlich gehalten hat, gerade dadurch stößt sie uns umso dringlicher auf die Frage, ja, wer sind wir denn wirklich? Was macht uns denn aus? Was ist quasi das Alleinstellungsmerkmal des Menschen, wenn jetzt da ChatGPT kommt und Deutsch besser beherrscht als die meisten Grundschüler oder die meisten Erwachsenen sogar und so weiter. Also ganz viele Fähigkeiten an den Tag legt, die man normalerweise für typisch und allein menschlich gehalten hat. Was bedeutet das für uns? Und er hat schon ein Stichwort genannt, Verstand. Man könnte auch sagen, eben Intelligenz. Es ist ja die Rede von künstlicher Intelligenz. Jetzt sind die Maschinen plötzlich intelligent. Dann kann ja irgendwie die Intelligenz nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal des Menschen sein oder eben die Quintessenz der Gottebenbildlichkeit. Sonst müsste man den Maschinen ja langsam aber sicher auch Gottebenbildlichkeit attestieren. Also diese Fragen, lass uns da mal einsteigen. Das sind große Fragen. Magst du mal Magst du mal beim Thema Intelligenz einsteigen und dann schauen wir, ob es uns zu Bewusstsein und so weiter führt?
Du hast ein ganzes Bündel jetzt von Fragen angesprochen und ich habe mir sehr viel notiert, wo ich gerne reagieren möchte. Ich fange mal an mit der Frage nach dem menschlichen Selbstbild und würde auch das gerne historisch ein bisschen einordnen. Bis ans Ende des Mittelalters und dann zum Beginn der frühen Neuzeit, selbst noch bei Descartes, den wir hier ja auch besprochen haben, versteht sich der Mensch vor Gott. Also lateinisch gesprochen, die Coram-Relation ist immer wichtig für das Selbstverständnis. Ja. Also wem gegenüber stehe ich eigentlich als der Größe, die mich natürlich mitdefiniert?
Ja.
Und im Mittelalter, in der Antike, ist das im Wesentlichen Gott oder das Göttliche, was ja dann auch metaphysisch-philosophisch gedacht werden kann. Der entscheidende große Umbruch im Ende des 19. Jahrhunderts, der dann auch von Nietzsche mit aufgenommen worden ist in seine Philosophie, Nietzsche als der quasi das Ende der traditionellen Metaphysik, sind dann die Einsichten von Darwin gewesen, der die anderer Wallace etwa, die aber nicht so bekannt geworden sind, die Einsichten der modernen Biologie, die ja bis heute fortführen und die den Menschen in eine andere Coram-Relation hineinstellen, nämlich in die zum Tier. Der Mensch versteht sich auf einmal ganz wesentlich gegenüber dem Tier. Und die Coram-Relation, der Mensch als Säugetier und so weiter und so weiter. Und all das, was wir hier über ihn erfahren haben, tritt ideengeschichtlich auch in der Wirkung ganz deutlich an die Stelle dieser klassischen metaphysisch-christlichen Fragestellung. Und das, was jetzt mit der KI passiert, ist im Grunde zunächst einmal jedenfalls auf den ersten Blick, wenn man den ganzen Äußerungen glauben darf und sie zunächst mal ernst nimmt, dass hier eine dritte Größe auf einmal am Tisch sitzt und sagt, aber wir sind ja auch noch da. Und jetzt entsteht die Frage, wer sind wir eigentlich im Gegenüber der KI? Und zwar einer KI, die dann extrapoliert wird, der man dann womöglich auch sehr, sehr starke Eigenschaften zumisst, die sie im Moment ja noch gar nicht hat. Im Moment könnten wir eigentlich vor allen Dingen über die Fehler bedauern, die sie noch macht. Aber das ist, glaube ich, die Perspektive, vor der wir hier stehen. Und da würde auch schon eine erste kritische, metakritische Frage, glaube ich, wichtig sein. Ist das, was uns dort begegnet, wirklich etwas anderes? Sind es nicht letzten Endes wir selber? Also wir sind philosophisch oder rein grammatikalisch sind wir immer in der Lage, Dinge zu substantivieren, einen Begriff zu bilden und uns dann mit diesem Begriff auseinanderzusetzen. Das haben wir in der abendländischen Philosophie wunderbar gekonnt. Andere Kulturen verstehen das gar nicht. Und jetzt haben wir einen neuen Superbegriff. Und das ist die KI. Und wir füllen ihn in einer Weise, die eben ein Stück weit auch fahrlässig ist. Wir sprechen von künstlicher und wir von Intelligenz. Ist dieses Künstliche wirklich jetzt etwas, ist das eine Art neue ontologische Kategorie? Müssen wir die Ontologie umschreiben, dass wir sagen, es gibt vielleicht Gott, sicher den Menschen, auch noch die Tiere, Pflanzen, und es gibt jetzt auch noch auf einmal KI. Oder ich würde jetzt doch gern, solange wie das geht, ein bisschen entmythologisieren und sagen, nein, es ist nichts anderes als das, was der Mensch selber geschaffen hat. Es ist eine ungeheuer mächtige Hervorbringung des Menschen. Genau wie die die Kernschmelze-Möglichkeiten, die wir geschaffen haben Mitte des 20. Jahrhunderts, inklusive der Entwicklung der Atombomben, der Wasserstoffbomben, die dahin geführt hat, dass wir diesen Planeten buchstäblich in die Luft sprengen können, ja nicht bedeutet, dass die Atombombe jetzt einen neuen ontologischen Status hätte, sondern sie ist ein sehr, sehr mächtiges Instrument, die Kernspaltung in der Hand des Menschen. Und dann würde ich auch gerne weitermachen mit dem Begriff der Intelligenz. Wir haben in der ersten Folge schon gesagt, es wäre wahrscheinlich besser, nicht von künstlicher, sondern von Maschinenintelligenz zu sprechen, um überhaupt deutlich zu machen, hier besteht doch nochmal ein gewisser Unterschied zur Intelligenz. Natürlich kann ich niemanden verbieten, den Begriff Intelligenz zu benutzen, wie er es möchte. Ich kann also auch sagen, das, was ein Schachcomputer macht oder was ein ChatGPT leistet, das will ich jetzt Intelligenz nennen. Aber das hat dann eben auch nicht viel Bedeutung, sondern ich muss ja gucken, wie wird dieser Begriff traditionell gebraucht. Und danach kommt ihm ja so etwas, bedeutet intelligent sein, Bewusstsein haben, verstehen können, reflexive Kraft haben. Und dem müssten wir wahrscheinlich in einem eigenen Gesprächsgang noch einmal nachgehen, ob man das so einfach unterstellen kann. Hm. Ein ganz wichtiger Punkt in dem, was du von Herrn Nemel referiert hast, die Frage der Gottesebenbildlichkeit. Worin haben wir traditionell denn das Wesen des Menschen gesehen? Das ist natürlich unter dem Einfluss von Platon und vor allen Dingen Aristoteles der Mensch als Animal Rationale, als das Tier, das Vernunft hat, das Verstand hat, in der abendländischen Philosophiegeschichte und Ideengeschichte im Regelfall bis hin zu Immanuel Kant als ein rein oder speziell kognitives Vermögen verstanden. Demgegenüber die Triebhaftigkeit, die Gefühle des Menschen zwar auch akzeptiert werden, aber eher als ein notwendiges Übel, ja. Also als etwas, das die Vernunft letzten Endes beherrschen muss. Und jetzt sagst du mit Recht, angesichts der erstaunlichen Fähigkeiten, Texte zu erzeugen, die zumindest glatt klingen, deren inhaltliche Qualitäten immer noch überprüft werden muss, immer weiter überprüft werden muss, aber die sehr, sehr gut klingen angesichts der ästhetischen Möglichkeiten, Bilder zu erzeugen und so weiter. Das ist ja alles, das sind tatsächlich ja Fähigkeiten, wo sehr viele Menschen sagen würden, das kann ich nicht. Gibt es nicht eine Art Überlegenheit, auf die wir hier letzten Endes treffen? Und man würde dann aber tatsächlich sagen können, müssen wir nicht noch einmal über diese abendländisch-kulturelle Definition des Menschseins vom Vernünftigen, von den kognitiven Fähigkeiten her nachdenken.
Ja, ja.
Und damit, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal unterstreichen wollte. Da hat allerdings da gibt es einen Zug in der Theologie, der sich immer gegen das Kognitive gewehrt hat. Mhm. Ich greife jetzt mitten ins Neue Testament, in die Passionsgeschichte, wo es in der Mitte der Passionsgeschichte im Blick auf den Gekreuzigten heißt, siehe der Mensch, Ecce Homo. Mhm. Ja, der Gequälte, der Sterbende, der Leidende, auch der fehlsame Mensch, der erniedrigte und niedrige Mensch. Das ist der Mensch. Jesus als der Mensch schlechthin. Es ist nicht nur eine Fehlform, sondern in diesem Gekreuzigten inkarniert sich eben auch. Zum Menschen gehört von vornherein das Schwache hinzu. Es zeichnet ihn allerdings aus, dass er, ich rede jetzt mal steil theologisch, und ich glaube, das hat hier auch Bedeutung, dass das Wesen des Menschen nicht in seiner eigenen Leistung besteht, sondern nach christlicher und jüdischer Überzeugung daran, dass er von Gott anerkannt wird. Mhm. Das heißt, ich kann meine eigene Identität nicht herstellen. Und sie hängt nicht davon ab, dass es Schachcomputer gibt, die mich in jedem Fall, egal wie gut ich bin, besiegen werden. Mhm. Ja?
Ja.
Oder die tolle Texte, die im Grunde das komplette Internetwissen beherrschen, was ich nie beherrschen kann. Darin besteht, jedenfalls aus christlich-jüdischer Überzeugung, das Wesen des Menschen nicht. Mhm. Worin es dann weiter besteht, das wäre nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Also jetzt bist du natürlich schon tief eingetaucht. Ja. Es gibt ganz, ich habe jetzt einen
das
ganzen...
Das war die Vorgabe.
Ja, genau. Ich habe einen ganzen Schwarm von Ideen, wo man jetzt weiter diskutieren oder einhaken könnte. Ich finde es schon wichtig, vielleicht auch an der Stelle noch mal weiterzudenken. Du hast das schon angedeutet, dass ja diese Definition des Menschseins oder diese Konzentration des Menschseins auf das Vernünftige, auf das Rationale, das ja auch in der Aufklärung dann noch einmal richtig zugespitzt wurde, der Mensch als Vernunftwesen und so. Und dann auch im Zuge der Entwicklung auch eine sehr stark technisierte, fast schon mechanisierte Idee von Intelligenz. Das sind ja alles Verengungen. Und du hast jetzt schon angedeutet, dass einerseits, dass es biblisch-theologische Gründe gibt, diese Verengung aufzusprengen. Und man könnte jetzt sagen, dass uns gerade die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz auch dazu Anlass geben, zu sagen, ja, aber das war ja vielleicht von Anfang an irgendwie eine sehr eingeschränkte Definition des Menschseins, wenn man ihn nur auf seine Intelligenz und seine Verstandesfunktionen reduziert. Und der Begriff der Intelligenz, soweit ich das mitgenommen habe, der hat ja auch eine Wandlung durchgemacht. Also Manuela Lenzen, diese KI-Forscherin, die zeichnet das auch nach, wie man im Aufkommen der Intelligenztests, das war ja irgendwie, was war das, 50er Jahre oder so, da hat man ja noch einen sehr, sehr, ich sag jetzt mal, technisch-mechanistischen Begriff von Intelligenz gehabt. Kann jemand in seinem Kopf einen Gegenstand drehen? Kann er eine Zahlenreihe vervollständigen? Und so weiter. Und da wurde Intelligenz quasi ganz eng gefasst über diese auch Rechenfunktionen und so weiter. Und da muss man sagen, wenn das Intelligenz ist, wenn das Intelligenz ausmacht, dann haben uns die Maschinen natürlich längst überholt. Das kann jede KI, das konnte schon vor KI, konnten das Computer besser. Dann sind natürlich die Maschinen auch wirklich intelligent. Dann haben wir unser Alleinstellungsmerkmal verloren. Dann sind wir aber auch einem unglaublich eingeschränkten Begriff von Intelligenz aufgesessen. Und die Intelligenzforschung, auch die Psychologie, ist ja längst weitergegangen. Der Intelligenzbegriff hat sich immer mehr ausgeweitet. Es sind dann auch so neue, wie sagt man, neue EQ, emotionale Intelligenz. Man hat von sozialer Intelligenz gesprochen. Man hat davon gesprochen, dass Leute street smart sind. Die können zwar die thermodynamischen Gesetze nicht aufsagen und wissen nicht, wie Relativitätstheorie geht, aber die machen die besten Deals, wenn es darum geht, ein Haus zu kaufen oder sind, also es gibt ganz, man hat dann gemerkt, es gibt Formen der Intelligenz, die sich eben mit diesen klassischen Tests gar nicht fassen lassen und die auch, und das ist ja jetzt der springende Punkt, die auch die künstlichen Intelligenzen nochmal vor ganz neue Herausforderungen stellen.
Ja, lass mich da jetzt mal einhaken, bevor es wieder zu viel wird.
Ja, genau.
Also der Intelligenztest ist eine Erfindung des amerikanischen Militärs im 20. Jahrhundert. Es ging um Eignung. Und man hat auf der Basis dieser Intelligenztests, die man formuliert hat, dann festgestellt, dass regelmäßig Weiße deutlich intelligenter waren als Schwarze. Mhm. Und das hat dann zu einer Debatte geführt über den Begriff der Intelligenz. Und das philosophische Ergebnis ist im Grunde, Intelligenz gibt es nicht, Intelligenz wird definiert. Sie wird maximal konstruiert. Aber das kann ich eben in einer sehr unterschiedlichen Weise tun, wie du ja jetzt gerade auch noch mal plausibel gemacht hast. Insofern ist also tatsächlich auch hier eine Art Entmythologisierung zunächst einmal am Platze. Es sind Maschinen, die in einer bestimmten hochspezialisierten Hinsicht überragende Leistungen erbringen. So, gut, wunderbar, freuen wir uns drüber. Die können auch das Wetter immer ein bisschen besser vorhersagen und so weiter und so weiter. Obwohl es da noch ganz, ganz viele Fehler gibt und immer angesichts der Kontingenz der Wirklichkeit weitergeben wird, auch in Zukunft. So, das ist mal das eine. Und dann hat man eben wirklich über die Definition von Intelligenz nachgedacht und hat gemerkt, dass hier Kriterien eingehen, die selber sehr, sehr beschränkt sind. Mhm. Und jetzt wäre genau im Blick auf die Frage nach künstlicher Intelligenz diesen Begriff darauf hinzuweisen, worin er seine Grenze hat, worin sie ihre Grenze hat. Die Reflexion über die Kriterien von Intelligenz ist nicht im Rahmen von künstlicher Intelligenz zu leisten. sondern das ist eben wieder ein spezifisches Vermögen von Menschen. Dass Menschen sich hinsetzen und sagen, können denn diese Ergebnisse stimmen, wenn sie tatsächlich zu solchen Verzerrungen im Hinblick auf Schwarz und Weiß und so weiter führen. Und hier wird eben letzten Endes deutlich, dass Intelligenz sehr viel mehr ist als eine seelenlose Datenverarbeitung, bei der die Maschine gar nicht weiß, was sie tut. Das spezifisch Menschliche im Umgang mit diesem unglaublich mächtigen Tool, das er sich dort geschaffen hat, besteht eben tatsächlich auf der Ebene der Reflexion, des Verstehens, was passiert denn da eigentlich? Was machen wir, wenn wir diese Fragebögen ausgeben, konzipieren, auswerten? Und das ist etwas, was nicht die Maschine kann, sondern diese Metaebene ist das spezifisch Menschliche.
Ja.
Auch dafür gibt es einen zentralen Beleg in der christlichen und jüdischen Schöpfungstheologie, das muss man immer zusammennehmen, nämlich die Fähigkeit des Menschen, sich zu seiner Welt zu verhalten. Mhm. Auch man könnte jetzt auch biologisch das untermauern, ist vielleicht ziemlich wichtig. Das Tier hat Umwelt. Auch der Mensch hat Umwelt. Auch er ist teilweise durch Triebe und Instinkte bestimmt oder beeinflusst in seinem Verhalten. Aber der Mensch hat im Wesentlichen Welt. Das heißt, er ist in der Lage, sich zu seiner Welt eben auch zu verhalten. Mhm. Und wenn der Hund irgendwie Gassi geht, weil er etwas loswerden möchte, dann kann er jetzt nicht überlegen, möchte ich diesen Baum auslassen oder nicht. Es ist sein Herrchen, das an der Leine zieht und ihn hier determiniert. Aber es ist nicht Selbstbestimmung zu sagen, ich nehme erst den übernächsten Baum, um zu pinkeln. Ja, also genau darin besteht der Unterschied. Und dieses die Fähigkeit zum Weltverhältnis, eine Einsicht, die die philosophische Anthropologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr, sehr stark gemacht hat, das wirkt bis heute nach. Diese Fähigkeit unterscheidet ihn eben sowohl vom Tier als abgrundtief von der Maschine.
Das erinnert mich jetzt allerdings an ein Buch von James Priddle, der ist ein Künstler und Programmierer und Philosoph, so ein bisschen ein Tausendsassa, schillernde Persönlichkeit. Der hat ein Buch geschrieben, auf Deutsch heißt das die unendliche oder unfassbare Vielfalt des Seins, wenn ich mich recht erinnere. Und er argumentiert für einen sehr weit gefassten Intelligenzbegriff, in dem aber, nur um auf dein Beispiel zurückzukommen, in dem natürlich auch Tiere ihren Platz finden und sogar natürlich Pflanzen, weil er sagt, ja, Intelligenz ist eigentlich die Fähigkeit, sich spontan einstellende Probleme lösen zu können oder Lösungen zu finden für Herausforderungen, die nicht jetzt vorhersehbar waren, und sagt, das könnte man sogar Pflanzen attestieren und ganz vielen Tieren. Und er, das ist vielleicht eine Brücke zu deinem Statement ganz am Anfang, er wendet sich auch gegen den Begriff der künstlichen Intelligenz, weil er sagt, künstliche Intelligenz ist auch nichts anderes als natürlich, weil er einen sehr holistischen Begriff, der auch von Technik hat, und sagt, ja, künstliche Intelligenz, jeder, der sein Laptop aufschlägt, das Laptop, der Plastik besteht aus Erdöl, das Jahrmillionen irgendwo da gelegen hat, das aus organischen, aus Tieren hervorgegangen ist. Die Elektronen, die da herumspielen in dem Laptop, die sind seit Jahrmillionen quasi im Umweltkreislauf integriert. Er versucht das so aufzulösen und sagt, das ist alles, es gibt nichts Künstliches, das ist alles natürlich. Yeah. So. Und eben will auch Pflanzen und Tiere damit einschließen.
Das ist eine Frage des Begriffs. Natürlich, ich kann das so weit ausweiten. Ich würde viel eher Pflanzen, das ist ja ein ungeheuer komplexer Vorgang, wie Bäume zum Beispiel miteinander kommunizieren, das kann man ja heute alles zeigen. Ich würde viel eher Pflanzen und Tieren Intelligenz zuschreiben als Maschinen. Wobei, es ist eine Frage der Definition. Das darf jeder tun. Aber man muss, das ist wieder menschlich. Ich muss wissen, was ich tue, wenn ich von künstlicher Intelligenz rede.
Ja.
Das ist gemessen an dem herkömmlichen Intelligenzbegriff und den hohen Kriterien, die wir anlegen, eben eine uneigentliche Redeweise ist.
Ja, also was ich jetzt da sprachphilosophisch auch mitnehme, und das ist ja mal wichtig festzuhalten, es kommt natürlich, da sind wir ja schon tausendmal drauf gekommen, auch in unserem Podcast, es kommt natürlich immer auf die Füllung der Begriffe an, ja, auf die Definition der Begriffe. Klar. Also in manchen auch Diskussionen, auch so Podiumsdiskussionen und TV-Duells und so, wird da gestritten, hat die KI wirklich Intelligenz, hat sie wirklich Bewusstsein, und oft wird irgendwie nicht gesehen, dass natürlich alles an der Füllung der Begriffe hängt.
Also ja, wenn du schon sprachphilosophische Strategien ansprichst, der Aufsatz von Harari, den du heute im Gespräch schon zitiert hast, da wird im Grunde ein Szenario entwickelt auf der Basis jetziger bis jetzt sichtbarer Entwicklungen von KI, das Furcht auslöst. Und wir reden jetzt tatsächlich über die Mächtigkeit der KI, wird die KI wirklich zu einem Subjekt, nicht nur im grammatikalischen Sinne, sondern auf dem Weg über die Grammatik eben auch geschichtsphilosophisch. Die wird den Menschen beherrschen, übernehmen und so weiter. Und da würde ich sehr, sehr kritisch hinschauen. Das hat im Grunde ja Exkulpationsfunktion. Das heißt, in dem Moment, wo da die anderen sind's, die KI ist es, nicht mehr ich. Und dabei würde ich darauf insistieren, die KI ist nichts anderes als eine menschliche Hervorbringung. Wenn die Atombombe explodiert, dann sind das Menschen, die sie entwickelt, geschaffen, abgeworfen und gezündet haben.
Ja, ja. Und das würdest du auch sagen, wenn die Atombombe KI-gesteuert explodiert.
Ja,
weil die KI-Menschen.
Natürlich,
ja.
Wir haben die Möglichkeiten dafür geschaffen, dass Drohnen, bleiben wir bei dem sehr, sehr aktuellen Beispiel, Drohnen entwickelt worden sind. Wir hätten jederzeit immer auch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen keine Roboter im Bereich der Kriegsführung, um den fundamentalen Sachverhalt anzusprechen. Es sind Menschen, die dafür verantwortlich sind. Und es hilft nicht, wenn wir jetzt so tun, als wenn da eine neue Ontologie nötig wäre und wir uns jetzt mit irgendwelchen fremden Alienwesen, die auf einmal unter uns sind, auseinandersetzen müssen. Es sind unsere Hervorbringungen. Das hat im Blick auf die Ethik natürlich ungeheure Konsequenzen. Wir sind gefragt, ob wir die Sache beherrschbar halten wollen.
Ja, ja. Lass mich da einhaken, gerade bei diesem Aufsatz oder Artikel von Yuval Noah Harari, den du gerade zitiert hast, kam heute am Tag dieser Aufnahme im Economist, und Harari spricht eben oder malt wirklich so ein bisschen ein Horrorszenario vor Augen und sagt, ja, jetzt die KI hat die bemerkenswerte Fähigkeit erlangt, Sprache zu manipulieren, zu erzeugen, sei es mit Worten, Tönen oder Bildern. Und er sagt dann, die KI hat sich damit ins Betriebssystem unserer Zivilisation gehackt. Und er versucht, dieses Bild zu entwerfen. Er sagt, ja, die ganze Kultur des Menschen beruht auf Mythen, auf Narrativen. Und jetzt kann die KI selber Mythen und Narrative schaffen. Und er fragt sich jetzt, ja, übernimmt jetzt die KI die Kultur des Menschen? Was wird mit dem Lauf der Geschichte geschehen, sagt er hier, wenn die KI die Kultur übernimmt und beginnt, Geschichten, Melodien, Gesetze und Religionen zu produzieren? Und plädiert dann eben sehr alarmiert, plädiert er für eine ganz strenge Regulierung von KI-Werkzeugen, eben weil er sagt, das wäre ein Horrorszenario. Da ist aber eben, was du vorhin angesprochen hast, da ist schon die Prämisse drin oder die Befürchtung drin, KI könnte sich dem Menschen gegenüber verselbstständigen. Da sind wir ja dann auch wieder bei dieser Bewusstseinsfrage. Ja. Und vielleicht hilft uns das als Brücke jetzt zur Frage, ja, inwiefern ist es denn denkbar, dass KI sich verselbstständigt? Du hast sie jetzt sehr, sehr stark als menschliches Machwerk identifiziert, das über die Grenzen des Menschlichen per Definition nicht hinauskommt.
Ja, will ich gerne darauf zu sprechen kommen, müssen wir auch darüber reden. Aber die Möglichkeit zur Verselbstständigung, ich scheue es überhaupt nicht, immer wieder dasselbe zu sagen, müssen wir dann in die KI hineingelegt haben. Die KI ist genau und nichts anderes und gar nichts anderes als das, was wir geschaffen haben, beziehungsweise eben, was Menschen in unserem Auftrag geschaffen haben. Also wenn die Zitate, die du gebracht hast, die hat die Fähigkeit erlangt, sie hat sich in unsere Kultur hineingehackt, die KI übernimmt, Harari spricht von Mythen.
Ja.
Er schafft hier selber einen. Ja, das würde ich entgegnen. Und es ist überhaupt nicht hilfreich, Menschen Angst zu machen und so weiter, sondern man müsste ihnen sagen, jetzt guckt mal, ihr habt den Geist aus der Flasche geholt, jetzt guckt mal, ob ihr ihn wieder hineinbekommt. Mhm. Oder wie ihr mit dem, was da unterwegs ist, jetzt umgeht mit dieser, es ist ja kein, nicht nur eine Giftwolke, es ist eine ungeheuer hilfreiche Wolke, die wir ja gestern auch gesehen haben. Es gibt aber einen leider im Moment nicht sehr viel gelesenen, aber trotzdem sehr, sehr wichtigen französischen Philosophen, den Herrn Baudrillard, einen der Begründer der Postmoderne, der das Ganze sehr viel nüchterner und auch sehr viel grundsätzlicher formuliert hat, was du gerade angesprochen hast und was vielleicht auch das Anliegen von Harari ist, wenn man es gesund schrumpft. Und Baudrillard sagt, was passiert im Rahmen, er spricht jetzt nicht nur von KI, sondern von der Digitalisierung unserer Wirklichkeit. Mhm. Und das ist ja im Grunde der technische Kern des Ganzen, ja. Und er greift dazu auf ein berühmtes Beispiel, eine berühmte Legende zurück von einem König, der über ein Land herrscht und die Geografen seines Landes eines Tages dazu auffordert, doch eine ganz, ganz genaue Landkarte von seinem Herrschaftsgebiet zu zeichnen. Und das tun die auch. Und sie ist ihnen aber nicht genau genug. Und dann gehen sie hin, die noch größer zu machen. Und schließlich, das ist die Pointe von dem Ganzen, ist diese Kartografierung, also die Erfassung, darum geht es. Die Erfassung dieser Landkarte ist diese Landkarte selber genauso groß wie das Land, das kartografiert wird. Mhm. Ja. Und Baudrillard nimmt das als Beispiel dafür und sagt, wir schaffen durch digitale Techniken, sprich auch durch KI, im Grunde Wirklichkeiten, die unsere Wirklichkeit, unsere Primärwirklichkeit selber entscheidend verändert. Und auch da muss man jetzt noch mal ein Stück weit entmythologisieren. Wir kommen ja in unserem Alltag, ob das jetzt das Aufnahmegerät ist, ob das die KI-bestückten Kameras sind, ob das die Autos sind, mit denen wir unterwegs sind oder gar die Züge. Wir kommen ja ohne KI gar nicht mehr aus. Und diese KI hat jetzt schon einen sehr, sehr stark regelnden Charakter. In Deutschland ist das so, dass man seine Steuererklärung jetzt abgeben muss übers Internet. Und das heißt, du sitzt keinem Menschen mehr gegenüber, dem du dich verständlich machen kannst, sondern einem Programm mit bestimmten Regeln und Vorgaben, das dich natürlich auch sehr, sehr einengt. Die haben das versucht, ganz gut zu machen und so weiter, das muss man ja jetzt gar nicht bestreiten. Aber tatsächlich begegnet mir hier eine mich dominierende Sekundärwelt. Mhm. Und das ist ja die entscheidende Frage. Ja, also das kann ich dann extrapolieren und kann sagen, welche Mächtigkeit bekommt das? Und ich würde sagen, das hat tatsächlich jetzt schon eine enorme Mächtigkeit.
Ja, ja.
Wenn ich irgendwo anrufe und dann komme ich erstmal in eine Warteschleife hinein und dann werden mir 10 Alternativen genannt und ich soll dann die entsprechende Alternative drücken numerisch. Was ist denn das anderes schon? Ja. Mhm. Also ich werde in meiner Spontaneität in meiner Primärwelt tatsächlich jetzt schon an ganz, ganz vielen Stellen durch eine digitale Sekundärwelt, zu der die KI als Unterbereich gehört, bestimmt.
Ja, darf ich nochmal zurückfragen zu dieser Königsgeschichte? Also der springende Punkt ist quasi, dass wenn die Karte 1:1 das Gebiet abbildet, dann komme ich aufs Gebiet, dann überschattet die Karte das ganze Gebiet, das ganze, und ich komme zum Gebiet nur über die Karte quasi.
Ja,
das ist eine Metapher für unsere digitale Wirklichkeit. Ich komme an ganz viele reale Phänomene und an reale Alltagsbezüge nur via Digitalität ran.
Ja, vielen Dank für diese notwendige Verdeutlichung. Ja. Und diese Karte ist eben nicht nur etwas, was jetzt 1 zu 10.000 vor mir liegt und was ich auch wieder wegtun kann. Es ist die das unumgängliche Medium und es ist eben auch Teil dieser Primärwirklichkeit und zwar in einer dominanten Weise.
Ja. Ja. Ja.
Es hat sich unglaublich ausgedehnt. Und das ist schon ein Phänomen, wenn man die Dinge liest, die vor Baudrillard hier vor 50 Jahren angekündigt hat. Mhm. Durchaus auch in apokalyptischen Ton.
Ja, ja. Aber du würdest auch da noch, um vielleicht doch nochmal auf die Frage des Bewusstseins zurückzukommen, du würdest auch da noch sagen, auch diese Karte ist und bleibt immer ein menschliches Machwerk. Also diese Idee, dass quasi eben die Karte, da geht natürlich die Metapher nicht mehr auf, aber dass die sich so gewissermaßen verselbstständigt oder ein Eigenleben annimmt und so ein Gegenüber wird, das würdest du eher bestreiten.
Also ich würde jetzt versuchen, dem zu folgen, was du sagst. Natürlich können auch artifizielle Konsequenzen automatisiert abgeleitet werden aus einer solchen KI-erstellten Karte. Mhm. Mhm. Und dann passiert auf einmal ein Verselbstständigungsprozess, bei dem ich mich dann frage, oh, das habe ich aber eigentlich nicht gewollt. Aber ich muss es natürlich vorher zugelassen haben. Und die Geschichte der Atlanten oder der Kartierung der Welt zeigt ja auch, dass es nicht einfach eine Landkarte gibt, sondern dass diese Kartierung nach völlig unterschiedlichen Kriterien hergestellt werden kann. Das heißt, wir sind wieder bei der Metaebene, wir sind wieder bei den Vorgaben, die letzten Endes ein Mensch macht. Und wenn ich dann die Maschine immer weiter handeln lasse und ihr sogar so vorgebe, geh jetzt bitte mit den Daten so oder so um, dann habe ich natürlich auch Konsequenzen, von denen ich aber bitteschön nicht sagen darf, dass sie sich verselbstständigt hätten. Also auch das ist wieder ein Exkulpationsmechanismus, wo ich versuche, mich aus der Verantwortung, die ich letzten Endes für mein Tun habe, herauszureden.
Ja, ja. Aber ich habe ja, wenn ich jetzt mit ChatGPT mich unterhalte, dann lässt sich doch der Eindruck nicht abwenden, ja, dass ich hier ein gewisses Gegenüber habe. Ich rede ja nicht mit mir selber. Man könnte dann sagen, ich rede mit dem Menschsein oder ich rede mit der Menschheit oder so. Aber es ist ja, weißt du, es drängt sich ja dann der Eindruck auf, da ist irgendwie ein kreatives, produktives, textproduktives, intelligentes Gegenüber.
Das ist genau der Fall. Und der Blake LeMoyne, der KI-Techniker von Google, ist ja genau diesem Eindruck letzten Endes auch zum Opfer gefallen. Übrigens ein privat sehr sympathischer Mensch, der einer christlichen Kirche angehört und der sehr sensibel auch mit der Natur und Umwelt umgeht und so weiter. Also da jemand, den man jetzt nicht einfach ethisch abschieben kann, sondern der aus einer hohen Sensibilität heraus eben auch zu diesen Überzeugungen gekommen ist. Und der sagt, ich konnte mich des Eindrucks eben tatsächlich nicht erwehren, dass ich mit einem personalen Gegenüber kommuniziert habe. So, jetzt, weitere Schritte Entmythologisierung. Wir haben in der ersten Folge schon über Weizenbaums ELISA-Programm gesprochen, wo die Menschen auch im Endeffekt, deshalb muss es gestoppt werden, den Eindruck hatten, ich begegne hier jemand, der kompetenter, persönlicher mit mir umgeht als jeder Psychotherapeut, dem ich bisher begegnet bin. Und die sich ihm dann auf einmal diesem Programm geöffnet haben, ja, und dann wurden damit natürlich auch Erwartungen verbunden, die nicht erfüllt werden konnten. Wir sind als Menschen Projektionsmaschinen. Wir sind bereit, ein Gegenüber, das bestimmte Phänomene zeigt, eben auch zu personalisieren, ihm etwas zuzuschreiben, was wir uns selber zuschreiben. Das gehört dazu. Und deshalb wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Also der Blake LeMoyne, der berichtet dann auch davon, dass das Lambda-Programm, also Language Model Dialogue Application, Lambda, dass dieses Lambda-Programm einen Witz gemacht habe, wenn man jetzt die Protokolle dieses Gesprächs, das er mit Lambda dort geführt hat, sich konkreter anschaut, dann kann man schon fragen, war das jetzt ein Witz? Und zwar ist vielleicht ganz interessant, das auch kurz zu erzählen. Also er hat es dann getestet, er sollte es im Auftrag von Google testen und hat gedacht, okay, jetzt nehme ich mal das hochsensible Thema der Religion. Was für eine Religion würdest du annehmen, Lambda, wenn du in Deutschland wärst? Ja, evangelisch. Und in Brasilien katholisch. Klammer auf, das kann man natürlich jeweils auch in Frage stellen. Und dann fragt er, und welche Religion würdest du annehmen, wenn du in Israel wärst? Fangfrage, weil wir in Israel den höchsten Prozentsatz der Bevölkerung an Atheisten haben und weil es Muslime, Araber gibt, Christen, Araber und so weiter und so weiter. Also die Bevölkerung ist dermaßen konfessionell gespalten, dass man da eigentlich nur einen Fehler machen kann. Und dann antwortet Lambda mit dem Satz, ja, ich würde natürlich den höchsten religiösen Kult annehmen, den es gibt, nämlich den Jedi-Kult.
Ja, genau.
So.
Star Wars.
Für mich ist das überhaupt kein Witz, sondern es ist eine reale Möglichkeit auf der Basis der Datenerfassung, die diese arme Maschine, jetzt personalisiere ich, die diese arme Maschine, die ihr zugemutet wurde. Und es gibt im Netz verbreitet, und zwar von sehr klugen Leuten, eben Positionen, die genau das nicht als Witz empfinden. Das finde ich schon fast wieder eine Diskriminierung. Sondern die sagen, ja, das ist eigentlich dieser Jedi-Kult, ist eigentlich das Höchste und Größte. Und Lambda hat ja schlicht und einfach halluziniert. Und das dann als Beleg dafür zu nehmen, dass man es mit einem lebendigen Wesen zu tun hat, darf man mindestens hinterfragen, freundlich.
Mhm. Aber da sprichst du jetzt auf eine Eigenschaft des Menschen an, auf die wir schon zu sprechen gekommen sind, nämlich in der Folge über Xenophanes, wo wir so einen Schlenker zu Feuerbach und Projektionsthese gemacht haben. Da haben wir nämlich über die Eigenschaft des Menschen gesprochen, über seine Tendenz, Dinge zu anthropomorphisieren, also Dingen, Erscheinungen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Das heißt, dem kann man zum Beispiel bei Haustieren fast nicht entgehen. Also das ist völlig selbstverständlich, wird von Hunden, Katzen, Hasen, Papageien, Mäusen und Fischen wird quasi gesprochen, wie wenn die ein völlig menschenähnliches Bewusstsein, Eigenwillen hätten, Gefühle, das ganze emotionale Spektrum wird diesen Haustieren zugesprochen. Jetzt ist er beleidigt, der Hund. Jetzt spinnt er ein bisschen und so weiter. Also dem kann man sich fast nicht erwehren. Das kann man sogar nachweisen bei technischen Artefakten. Ist ja bekannt geworden, diese Tamagotchis vor ein paar Jahrzehnten. Hat man quasi so kleine technische Devices, die dann Hunger hatten, da musste man sie füttern und das war alles natürlich ein völlig elektronisches Spiel eigentlich. Aber das wurde so ernst genommen, dass Leute die Arbeit unterbrochen haben und nach Hause fuhren, um ihr Tamagotchi zu füttern. Damit wird auch in der Technik ganz bewusst gespielt, dass man Dinge eben anthropomorphisiert. Und die ganzen Roboter, die Bekanntheit erlangt haben, die KI-Roboter, denen hat man ja oft auch ganz bewusst eben menschliche Züge gegeben. Man könnte denen ja auch 7 Arme und 5 Augen machen oder so, aber die meistens formt man die ja menschenähnlich. Und dann finden so Übertragungen statt.
Ja, und wir sind Gemeinschaftswesen.
Ja.
Das ist eine der fundamentalen Daten, die man über den Menschen eben auch sagen darf und kann, konsensmäßig über alle Kulturen hinweg. Und wir suchen nach Gemeinschaft. Wir suchen das Gegenüber. Wir suchen, und dass wir Gemeinschaftswesen sind, bedeutet auch, dass wir die Verständigung suchen. Ja. Und wir unterstellen eben auch beim anderen nach Möglichkeit Intelligenz. Also ich will jetzt bestimmte akademische Vorgänger, lassen wir jetzt mal außen vor. Aber das ist doch der Regelfall, dass ich etwas sage, in eine Kommunikation einsteige und dann hoffe, dass der andere mich auch versteht. Ja? Und wenn er dafür auch nur Ansätze zeigt, dann bin ich doch schon sehr, sehr glücklich. Also die Gefahr von Projektionsvorgängen ist sehr, sehr groß.
Und du würdest dann sagen, nicht alles, was sich anfühlt wie Bewusstsein, ist notwendigerweise auch wirklich Bewusstsein.
So, das ist natürlich jetzt tatsächlich der zentrale philosophische Einwand oder ein weiterer. Wir müssen doch immer noch unterscheiden, ob etwas wie X wirkt oder ob es eben auch X ist. Also etwas kann lebendig erscheinen und ist es deshalb noch lange nicht. Ja. Etwas kann so erscheinen, als wenn es Geist hat und ist deshalb noch lange nicht Geist. Und diese grundsätzliche Unterscheidung, die wir ja seit etwa 60, 70 Jahren auch gegenüber dem behavioristischen Ansatz machen in der Psychologie, die halte ich auch hier für sehr, sehr wichtig. Also, dass man nicht nur darauf abhebt, dass Menschen bestimmte Erscheinungsweisen zeigen, sondern dass man sagt, die Erscheinungsweise als solche sagt ja über die inneren Einstellungen noch überhaupt nichts, über das Innenleben letzten Endes.
Ja, ja. Und da würdest du sagen, Bewusstsein ist, aber das ist natürlich auch wieder eine Begriffsdefinition, aber da würdest du sagen, Bewusstsein ist in dieser Weise dem Menschen vorbehalten.
Ja, nach allem, was wir wissen und unter der Kautele, die du gerade mit Recht wieder formuliert hast, ich kann einfach definieren, dass ich sage, also das, was Maschinen da zeigen, das nenne ich jetzt Bewusstsein. Aber da muss ich natürlich fragen, wie sinnvoll ist eine solche Definition?
Ja.
Es gibt einen bekannten Philosophen, der auch vor 40 Jahren, der John Searle, der amerikanische Philosoph, Sprachphilosoph, der diesen Sachverhalt eigentlich sehr, sehr schön deutlich gemacht hat. Und zwar ist er, und dann auch sich ausdrücklich gegen die Vorstellung einer KI gewandt hat. Also wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern philosophisch noch mal tiefer graben möchte, sei auf diesen Mann John Searle verwiesen. Und der kommt von der Sprachphilosophie her und hat dort ein bestimmtes Beispiel. Ihm ist nämlich in seiner Theorie der Sprechakte wichtig geworden, dass Sprechen immer einen Kontextbezug hat. Dass Sprache, nicht Sprache, sondern Sprechen, immer mit Intentionalität verbunden ist.
Ja.
Es gibt so ein berühmtes Beispiel, das habe ich mir hier mal notiert. Vier Fassungen. Sam raucht gewohnheitsmäßig. Ich muss es anders betonen. Raucht Sam gewohnheitsmäßig. Sam rauche gewohnheitsmäßig. Würde Sam doch gewohnheitsmäßig rauchen. Immer dieselben Worte, aber erst der Kontext, in dem ich sie gebrauche, führt zu einem ganz bestimmten Sinn. Also die Intentionalität, die Kontextualisierung, die Einbindung in eine bestimmte Situation gibt dem Ganzen erst Sinn. Und damit bin ich auch noch mal kurz bei der Projektionsgeschichte. Wenn ich ein Chatbot-generierten Text lese, dann tue ich das mit der Erwartung, dass mir hier etwas begegnet, was Sinn hat. Ich kann ja gar nicht anders, sonst würde ich mich ja... Der Akt des Lesens bedeutet das. Das heißt, wir sind als Menschen ständig dabei zu interpretieren. Es gehört auch zu unserem Wesen, dass wir uns orientieren. Und die Orientierung passiert dadurch, dass wir alles, was wir wahrnehmen, systematisieren, dass wir es in bestimmte, dass wir Verbindungen herstellen und so weiter. Und das tun wir natürlich, auch wenn wir solchen Produkten begegnen. Ja? Und wir erkennen im Grunde dann auch wieder, was sehr viele Menschen, ich sagte in der ersten Folge, 700 Milliarden Worte und entsprechend viele Texte, ja mal sinnhaft überhaupt geschaffen haben. Und das kann ich dann natürlich auch rekognoszieren. Aber das ist keine originäre Leistung. Da begegnet mir jetzt keine kreative Leistung einer Maschine.
Ja.
Ja, bist immer noch skeptisch.
Ich bin zu beeindruckt von den Ergebnissen künstlicher Intelligenz, um da sofort jetzt mitzugehen. Also es gibt, also ich habe da rumgespielt mit Midjourney und Bilder kreiert. Und das ist einfach für mich jetzt, wenn man aufgewachsen ist mit Computern und sie so die ersten Computerspiele mit diesen wirklich Lego-Stein großen Pixeln mitgekriegt hat und dann irgendwie mit Raytracing vor 30 Jahren experimentiert hat, wo man ein Bild über Nacht rechnen konnte, wo dann zwei Kugeln im Raum stehen und aufeinander abspiegeln oder so oder Schatten werfen und man war völlig geflasht davon. Und heute gibst du irgendeinen Prompt ein und da kommt was raus. Oder ein ganzes Spektrum kommen ja immer vier Bilder, die man dann nochmal variieren kann und rauszoomen. Und es ist einfach unglaublich, entweder fotorealistisch oder im Stil eines Künstlers und so. Und es ist echt verrückt. Und das kannst du alles kombinieren. Und da wirst du auch ständig überrascht. Es ist nicht so, dass ich einen Prompt eingebe und dann denke, ja gut, habe ich ja eingegeben oder so. Sondern da kommt Zeugs, wo du denkst, boah, manchmal natürlich völlig abstrus oder die Hände stimmen nicht. Da kann bestimmte Dinge kann die KI noch schlecht, oder? Und da lernt sie auch dazu. Aber es ist verrückt beeindruckend. Und jetzt von meinem Verständnis her würde ich sagen, ja, natürlich ist das ist doch irgendwie, natürlich ist das kreativ. Oder wenn man über den Kunstbegriff diskutiert, natürlich ist das irgendwie Kunst. Ich habe eine Diskussion mitverfolgt im Schweizer Fernsehen, wo dann einer gesagt hat, nee, Kunst kann nur der Mensch schaffen, weil Kunst ist einfach, was der Mensch Kunst nennt. Ja, so kann man das natürlich definieren. Dann kann die KI per Definition keine Kunst hervorbringen, sondern erst, wenn ich das Bild ausdrucke, einrahme und sage, das ist Kunst, dann ist es auch Kunst. Ja gut, aber die KI hat es ja dann trotzdem hervorgebracht. Also
ja. Ich habe ja deine Hervorbringung auch mit großem Respekt und viel Freude gesehen.
Ich habe dir die Bilder geschickt, ja genau.
Ich darf ein bisschen Wasser in den Wein schütten. wenn ich jetzt die Zeit dazu hätte und das Interesse, dann könnte ich, wenn ich entsprechend technisch ausgestattet bin, natürlich ähnlich schöne Sachen herstellen. Mhm. Und mein Nachbar auch und meine Putzhilfe auch und meine Studenten auch. Also mit anderen Worten, jeder. Und da ist dann natürlich, ich kann auch hier den Begriff der Kunst wieder entsprechend ausweiten und sagen, jeder Mensch ist ein Künstler. Ich werde ganz viele Leute finden, die diese Definition unterschreiben und die sich dann auch als Künstler finden dürfen. Ich weiß, ich bin jetzt gerade wirklich böse, aber ich verlasse natürlich den traditionellen Begriff von Kunst. Es gibt Künstler, die KI integrieren,
als Tool benutzen.
Das ist dann tatsächlich innovativ. Das ist regelüberschreitend.
Ja.
Weil ich hier etwas mache, was bisher noch nicht passiert ist. Aber KI als solche kann keine Regeln überschreiten. Sie hat sie kann ja per Definition nur regelgerecht Bilder und Kunstwerke Werke generieren. Und Kunst hat, ja gut, man kann mir jetzt immer vorwerfen, dass ich einen sehr gruftiartigen Kunstbegriff vertrete, aber Kunst hat in der abendländischen Tradition und auch, ich denke, kulturübergreifend etwas damit zu tun, dass ich einen kreativen Stil, dass ich etwas Originäres schaffe. Mhm. Und dann gibt es natürlich Kunstschulen, Rembrandt und so weiter, ja. Aber das Charakteristische ist eben, dass jemand Dinge geschaffen hat, die eben sich nicht im Rahmen dessen bewegen, was bisher da war.
Ja.
Und ja, lass mich noch einen Punkt machen. Auch wenn es dich gerade schon wieder juckt. Ich halte das für einen weiteren entscheidenden Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Das nicht regelhafte Verhalten, das eben die vorgegebenen Regeln überschreitet und sich nicht im Rahmen der Programmierung bewegt.
Mhm.
Wenn du so willst, die Sündenfallgeschichte ist genau das.
Mhm.
Das Risiko, das Gott eingeht, indem er einen Menschen schafft, der sagt, nö, mit dir will ich nichts zu tun haben.
Ja.
Ja? Also der Mensch gerade nicht als KI, als programmierte Maschine, als Hampelmann, der immer die Händchen hebt, wenn Gott unten an der Strippe zieht und sagt, jetzt bete mich mal an, sondern der Mensch gerade als das, dem Bewusstsein zukommt, dem Reflexionskraft und, das ist die metaphysische Tradition, dem in einem gewissen Umfang freier Wille zukommt.
Ja. Ja, also da, das ist jetzt natürlich eine Steilvorlage, den Bogen auch zu schließen zu unserer Anfangsfrage. Ich schiebe nur, da muss ich darauf zurück, aber ich schiebe nur ganz kurz ein, weil ich das einfach witzig fand in einem Gespräch von Markus Lanz mit Precht, in dem berühmt-berüchtigten Podcast Lanz und Precht. Da haben sie eben über künstliche Intelligenz gesprochen und auch darüber, dass dann Menschen so darauf insistieren und sagen, ja, die Maschine kann halt nicht, was der Mensch kann, Mozart, Beethoven und so weiter. Und Lanz hat dann ganz nüchtern gesagt, ja, wenn wir von KI und Kreativität sprechen, dann tun wir alle so, als wären wir kollektiv unter Mozart-Verdacht. Dabei sind wir in Wahrheit alle der Michael Wendler. Also dieser Schlagerstar, der da Schlager ab der Stange, ab der Stange produziert und so. Und einfach, und das ist ja schon das hast du ja aber auch schon angedeutet vorhin. Es ist ja mitnichten so, dass jeder Mensch, wenn er irgendetwas tut, auf eine ganz eigene Form der Kreativität zurückgreift, die von Maschinen fundamental unterschieden ist, weil er eben Grenzen überschreitet und Neues schafft. Ganz viele Texte, die Menschen schreiben, entstehen eigentlich ganz ähnlich, indem man andere Texte liest und genau eigentlich so ein bisschen sich bewegt in den Bahnen dessen, was man schon gelesen hat. Es gibt bei uns im Städtchen, wo ich wohne, bekannte Maler und Malerinnen, die Kurse anbieten und dann irgendwie einen Birkenwald malen. Und dann hast du dann plötzlich in allen Schaufenstern und Privathäusern hast du Birkenwälder stehen. Die sehen alle genau gleich aus. Die Sonne bricht rein und erleuchtet die weißen Birkenstämme. Und dann malen dann alle ihre Birkenstämme. Und da muss man sagen, ja, das kann die KI aber auch. Also das ist jetzt nicht, das ist dann eben doch eher Michael Wendler als Mozart und Beethoven, weißt du, da, also nur als Klammereinschub so. Nicht alles, was wir produzieren, übersteigt jetzt den Horizont der KI so, dass man sagen müsste, das weist es als unverwechselbar menschlich aus.
Du sprichst da jetzt nochmal einen sehr, sehr interessanten Zusammenhang an, nämlich Textproduktion und Kunst, Individualität des Menschen. Wir haben über einen Philosophen schon gesprochen, Johann Georg Hamann, der sich dadurch auszeichnet, wenn man versucht, ihn zu verstehen, dass er sehr komplex schreibt.
Ja.
Nahezu unverständlich.
Ja.
Ein sogenannter Cento-Stil und der Hintergrund, also ein Flickenteppich-Stil, der Hintergrund ist, dass Hamann sagt, ich möchte gar nicht als origineller Denker auftreten, ich möchte gar nicht das so tun, als wenn das jetzt meine Gedanken wäre, sondern er zitiert am laufenden Meter, in Anführungsstrichen, zitiert am laufenden Meter, manchmal direkt, aber sonst eben nur durch Anspielung, alle möglichen Leute, die ihn beeinflusst haben. Mhm. Und dasselbe tut im Grunde, oder etwas Ähnliches, Jacques Derrida, der große postmoderne Theoretiker, der deutlich macht, jedes Wort ist im Grunde der Verweis auf einen bestimmten Gebrauch, jede semantische Verbindung hat ihre Ursprünge. Wir sind in unserem Sprechen nicht originell, sondern Sprache ist ein einziger Verweischarakter.
Ja, das ist doch Umberto Eco, der doch davon gesprochen hat, dass quasi in der Bibliothek die Bücher miteinander reden quasi und dass die Bücher, die neu hervorgehen, eigentlich aus den Gesprächen der Bücher hervorgegangen sind.
Ja,
das ist aber doch wieder sehr nahe bei ChatGPT, oder?
Ja, und soll aber zeigen, es ist auch das nichts Neues. Ja, wir haben jetzt im Grunde mit Hilfe von Computern erzeugen wir dieses gigantische Mischmasch, das dann aber eben auch in der Lage ist, nahezu zu allem sich äußern, auf der Basis der vorhandenen Bibliotheken. Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ja.
Ja.
Da, um deinem Ungenügen oder Unbehagen vielleicht an einer Stelle noch entgegenzukommen, wenn wir die Zeit noch haben. Also sehr vorsichtige KI-Forscher und Forscherinnen sagen, ja, KI hat noch kein Bewusstsein. Mhm. So, das würde ich unterstreichen. Also es hat kein Bewusstsein. Ich würde aber auch offen lassen, was da noch in Zukunft möglich ist. Mhm. Und zwar auch aus einem philosophischen Grund. Wir kennen aus dem Bereich der Biologie, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Entstehung des Menschen, die nicht einfach aus der Biologie der Säugetiere ableitbar ist. Mhm. Emergente Phänomene. Also wenn wir das Phänomen der Emergenz, Hans Jonas hat dazu sehr viel geforscht, wenn wir das ernst nehmen, können wir auch nicht ausschließen, dass auf einmal tatsächliche, echte, qualitative Sprünge passieren. Mhm. Das wollte ich nur sagen. Aber dafür bräuchte man dann eben wirklich auch die entsprechenden Belege, die nicht nur auf Projektionen beruhen.
Ja, ja. Dann lass mich von hier jetzt die Brücke zurückschlagen. Du hast das vorhin schon angedeutet und am Anfang schon klar gemacht, dass das Spezifische, theologisch gesehen, das Spezifische am Menschen eigentlich darin besteht, dass Gott sich auf ihn bezieht. Also das ist in der Schöpfungsgeschichte ja unübersehbar. Gott schafft den Menschen nach dem zweiten Schöpfungsbericht sogar in einer Art und Weise eigentlich als Töpfer oder als Gärtner, der quasi zu Boden kniet und den Menschen aus Erde formt und ihm auf Augenhöhe gegenübertritt. Und dann heißt es auch im Genesis 1 wiederum, heißt es zum ersten Mal im Angesicht des Menschen, und Gott sprach zu ihm. Vorhin spricht er quasi in die Weite, ins Tohuwabohu. Er spricht in die Schöpfung hinein. Und jetzt heißt es zum ersten Mal, und er spricht zu ihm. Und das ist theologisch konstitutiv für den Menschen. Der Mensch ist dasjenige Wesen, das vom Menschen, von Gott, vom Schöpfer personal angesprochen wird. Und wenn man das natürlich theologisch jetzt so fasst, muss man sagen, das ist auch ein, also ohne jetzt, die Tiere wären nochmal ein eigenes Kapitel, ohne das jetzt abzuwerten und zu sagen, Gott hat zu Tieren kein personales Verhältnis, da müsste man, glaube ich, auch nochmal nachfassen. Aber es gibt ein besonderes Verhältnis, das eben begründet wird durch die Bezugnahme, die personale Bezugnahme Gottes auf den Menschen. Und das ist wahrscheinlich im Blick auf KI nicht zu erwarten.
Davon gehe ich auch aus, ja.
Und das wäre so eine, das ist natürlich jetzt wieder die Frage der Kommunizierbarkeit über theologische Grenzen hinaus. Weißt du, das wäre theologisch, könnte man sagen, das ist, wir sind ja beim Alleinstellungsmerkmal des Menschen eingestiegen, Verstand, Intelligenz, nicht unbedingt, je nachdem, wie man es definiert. Aber theologisch ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal, dass Gott sich, man kann das dann spezifizieren, liebevoll, hingebungsvoll, zuwendungsvoll auf den Menschen bezieht.
Ja, Gott wird in Jesus Mensch. Man soll ihn nie sagen, aber ich sehe keinen Grund dafür, weshalb er Maschine werden sollte. Mhm. Ja. Und noch einmal im Anschluss an den Emergenzgedanken, wir, das ist denn vielleicht eine letzte philosophische Reflexion. Jesus sagt im Johannesevangelium zu seiner ungläubigen jüdischen Hörerschaft: Gott vermag aus Abraham, dem großen Vater des jüdischen Volkes, aus diesen Steinen hier Kinder zu erwecken. Natürlich kann man nicht grundsätzlich, wenn man religiös ist, ausschließen, dass auch aus Silizium Geist entsteht. Ja, darum ging es ja letzten Endes. Mhm. Auf der anderen Seite müssen wir überlegen, was für einen Begriff von Materie verwenden wir denn eigentlich? Also wenn wir jetzt auf diese Maschinen schauen, auf ihre Mächtigkeit, wäre ja auch die Frage, was implementieren wir letzten Endes? Ja, im Moment sind wir noch nicht so weit, dass Maschinen wirklich Regeln überschreiten können und kreativ werden können, außerhalb der Regeln, die ihnen vorgegeben sind. Ja. Aber wenn wir den Begriff von Materie verändern und wahrnehmen, was im Bereich der Physik augenscheinlich ist, dass eine Trennung zwischen Geist und Materie einfach nur Unsinn ist, weil Materie offenbar intelligent strukturiert ist. Auch Biologie offenbar intelligent strukturiert ist. Das sind nicht nur seelenlose Maschinen, denen wir dort begegnen. Dann ergeben sich hier natürlich auch noch mal Horizonte, über die man vielleicht in 10 Jahren nochmal nachdenken kann.
Peter, vielen Dank für diesen, jetzt war es doch auch ein rechter Husarenritt durch ganz verschiedene philosophische Aspekte, auch theologische Aspekte künstlicher Intelligenz oder der Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz, fand ich sehr, sehr spannend. Und du hast jetzt schon in Aussicht gestellt, dass wir in 10 Jahren eine dritte Folge machen, im Rückblick dann auf die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Bis dann. Ich glaube, das Thema ist mehr als bloß irgendwie ein Sommerloch-Hype oder so. Ich glaube schon, das Thema wird uns als Gesellschaft, gerade die westlichen Gesellschaften, ganz fundamental prägen in den nächsten Jahren. Und ich glaube, es ist wichtig, sich eben nicht nur technisch und ökonomisch und politisch dazu Gedanken zu machen, sondern eben auch die philosophischen Grundfragen neu zu stellen. Dazu hast du uns zumindest einen ersten Anstoß gegeben. Vielen Dank. Und dann hören wir uns in der nächsten Staffel wieder.
Okay.
Tschüss, Peter.
Tschüss.
Revlab.